Wie bringen wir unseren Kindern das Wichtigste über Geld bei?
Wie viel Taschengeld ist in welchem Alter eigentlich angebracht? Und sollten wir uns als Eltern eigentlich einmischen, wofür die Kleinen das Geld ausgeben? Darüber sprechen wir heute in einer gemeinsamen Folge von Auf Geldreise und Geld ganz einfach. Wir, das sind Saidi von Finanztipp und
Dana von Finanztipp. Heute mal anstelle von Anja und Annika. Ich bin seit kurzem für Female Finance zuständig. Und wir sprechen heute über ganz konkrete Tipps zu Taschengeld, Geld im Familienalltag und Sparen für Kinder mit Claudia Müller, die gerade zu diesem Thema ein Buch veröffentlicht hat. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Hallo liebe Geldreisende und Geld ganz einfach Nutzerinnen und Nutzer da draußen. Wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, hört ihr heute nicht Anja oder Annika, die normalerweise Hosts des Geldreise-Podcasts sind, sondern mich. Ich bin Dana von Finanztipp und bisher war ich nur zu Gast in der Geldreise und auf YouTube. Und seit kurzem bin ich für Female Finance zuständig und deshalb hört ihr mich wahrscheinlich dann auch häufiger im Podcast. Heute machen wir eine gemeinsame Folge für die Geldreise und für Geld ganz einfach.
Ja, hallo liebe Dana, hallo liebe Claudia, freue mich sehr, dass ihr da seid, dass wir über dieses Thema heute sprechen können und bin schon ganz gespannt, was wir unseren allen Kindern Gutes beibringen können übers Geld.
Ich freue mich auch. Hi.
Claudia ist studierte Ökonomin, Gründerin des Female Finance Forums und war zuvor bei der Deutschen Bundesbank mit Fokus auf nachhaltige Geldanlage tätig. Heute ist sie hier, um mit uns über ihr Buch zu sprechen, Über Geld spricht man doch. Wie Kinder spielerisch einen guten Umgang mit Geld lernen, das sie zusammen mit Isabel Sorg geschrieben hat. Du warst ja schon mehrfach auf der Geldreise zu Gast, deshalb frage ich dich heute nicht nach deiner persönlichen Geldreise, und sag einfach willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Bei der Frage, wie Kinder einen Umgang mit Geld lernen, kommt mir zuallererst das Taschengeld in den Sinn. Auch bei unserer Community war das die häufigste Frage. Also welches Taschengeld ist eigentlich in welchem Alter angebracht? Wie ist denn dazu eure Empfehlung?
Also tatsächlich empfehlen wir selber dazu gar nichts, sondern wir orientieren uns am Familienministerium. Die haben nämlich klare Empfehlungen. Vorher ist aber natürlich total wichtig zu überlegen, möchte ich meinem Kind überhaupt Taschengeld geben oder nicht? Also Taschengeld geben die allermeisten Familien in Deutschland und es kann eine sehr, sehr gute Möglichkeit geben, damit das Kind eben lernt, mit eigenem Geld umzugehen. Deswegen finde ich das durchaus auch ganz sinnvoll. Man kann aber auch argumentieren, dass das eigentlich zwischen Kindern und Eltern kein Geldtransfer stattfinden sollte, dass das möglicherweise irgendwie auch die Beziehung etwas merkwürdig gestaltet, zumal das Kind ja auch keinen oder wenig Einfluss auf die Höhe des Taschengeldes normalerweise hat. Das heißt, da ist irgendeine Form der Abhängigkeit natürlich dann durchaus gegeben. Aber wenn man Taschengeld gibt, dann empfiehlt das Ministerium, das ungefähr ab dem 6. Lebensjahr, also so mit dem Schuleintritt anzufangen und dann tatsächlich so, man sagt plus minus 1 Euro pro Schuljahr. Also 1 Euro in der ersten Klasse, 1,50 bis 2 Euro in der zweiten Klasse und so weiter. Und zwar pro Woche. Und das ist ein entscheidender Unterschied. In der Grundschule fängt man tendenziell an, eben das Taschengeld wöchentlich zu geben, weil ansonsten so ein ganzer Monat für einfach die jüngeren Kinder relativ schwierig zu überblicken ist. Ab der weiterführenden Schule geht es dann häufig eben in die monatliche Zählweise. Das heißt, da fangen wir dann an so mit 16 bis 18 Euro pro Monat, sodass das Kind eben wirklich selber auch lernt, über einen längeren Zeitraum mit dem Geld auszukommen.
Sind diese Beträge eigentlich mal, das weiß ich gar nicht, angepasst worden? Also mir fällt als erstes Stichwort natürlich Inflation ein und ich mir denke so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel wir unseren Kindern in der ersten Klasse gegeben haben, aber wenn ich mir das heute vorstellen würde, würde ich mir denken so, also auch so ein Erstklässler kann mit einem Euro in der Woche halt wirklich
reicht
mal für die Kugel Eis.
Und das ist also tatsächlich, ja, alle 4 Jahre werden die Zahlen neu rausgebracht. Das heißt, die letzten sind von 2020. Dazwischen ist einiges passiert mit der Inflation. Aber das ist auch genau ein Kritikpunkt tatsächlich am Taschengeld, dass man sagt, ganz ehrlich, das ist so wenig Geld, die müssen halt einen halben Monat sparen, um sich eine Kugel Eis zu kaufen. Das würde niemand von uns Erwachsenen erwarten. Also eigentlich erwarten wir da von den jungen Kindern, von den Erstklässlern mehr Disziplin, weil die sich ja nichts anderes kaufen können in der Zeit, als nur auf diese eine Kugel Eis zu sparen. Das ist mehr, als wir von jedem Erwachsenen erwarten würden. Das heißt, da kann man durchaus auch hinterfragen, was möchten wir mit dem Taschengeld erreichen, was zahlen wir von dem Taschengeld, was zahlt das Kind von dem Taschengeld und was übernehmen wir als Eltern, aber eben auch einfach im Alltag darüber hinaus.
Was wäre denn die Idee, wenn man jetzt kein Taschengeld zahlen würde? Also wie würde man dann den Kindern den Umgang mit Geld beibringen?
Dann könnte man zum Beispiel eine Art Familienkasse einrichten, dass man sagt, okay, wir haben als Familie dieses und jenes Budget. Und da ist natürlich nicht die Miete mit eingerechnet. Ich meine, die muss ich normalerweise irgendwie mit einem Erstklässler eher nicht diskutieren, ne? Ob die Wohnung jetzt angemessen ist oder nicht, oder mit einer Erstklässlerin. Aber da wird dann eben festgehalten, wir haben dieses und jenes Spaßbudget. Das reicht für entweder 5-mal Eis essen oder 1-mal Kino oder einmal ins Restaurant gehen oder irgendwie sowas. Und dann kann man sich als Familie darauf einigen, was ist wem wie wichtig. Und dann lernt man eben auch untereinander tatsächlich diese Gespräche zu führen und auch vielleicht so ein bisschen Verhandlungen zu führen. Denn wir haben ja in unserer Gesellschaft unglaublich stark verankert dieses Thema, über Geld spricht man nicht. Und wo können wir es besser lernen als in der Familie, wenn ich mich schon eben direkt damit auseinandersetzen muss und auch wirklich mit den engsten Menschen in meinem Umfeld vielleicht auch wirklich so ein bisschen diskutieren, was geben wir wofür aus. Und da kann man auch sagen, jeder hat sein Budget, das er auch alleine ausgeben darf. Also man muss nicht bei allem Kompromisse finden, sondern eben sagen, jeder hat nochmal, oder eben so viel Geld gibt's insgesamt, wir sind 5 Leute und es muss aufgeteilt werden. Was machen wir zusammen? Was macht jeder einzeln? Welche Pläne hat man? Und kann dann eben so, kann dann auch variieren von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche sogar und führt dann eben so die Geldgespräche.
Ab welchem Alter würdest du sagen, macht so eine Familienkasse Sinn? Also wenn ich jetzt an meinen 5-1/2-jährigen Sohn denke, dann kann ich mir noch gar nicht vorstellen, mit dem über so viel Geld halt zu sprechen. Also der kriegt jetzt auch schon das erste Taschengeld. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes, als über dieses Familienbudget zu diskutieren.
Ja und jein. Also tendenziell das richtige Familienbudget kommt eher später. Vor allem wird es schwierig, wenn man da eben ein größeres Altersgefälle hat, dass dann vielleicht eben die größere Schwester deutlich besser ist, einfach in den Verhandlungen oder auch in den Berechnungen, als der kleinere Bruder oder so. Und da ist es dann eben wichtig, dass man wirklich gute Regeln aufstellt, damit das Ganze vertrauensvoll abläuft. Aber vom Prinzip her kann man das wirklich auch genauso früh anfangen wie das Taschengeld, eben auf unterschiedlichem Niveau. Dass man dann vielleicht nicht den 5-1/2-Jährigen fragt, ob er lieber ins Kino, oder kann man auch fragen, möchtest du lieber ins Kino oder lieber Eis essen gehen? Aber dass er nicht komplett irgendwie alles mitbestimmt, sondern man das eben so ein bisschen staffelt nach Alter. Tendenziell sagt man so, ab 10 sind Kinder in der Lage, wirklich auch die größeren Zeiträume und Summen und so zu überblicken und wirklich zu lernen, eben auch damit umzugehen einfach.
Und ihr würdet schon auch sagen, dass entweder das eine oder andere wahnsinnig hilfreich ist, damit man Kindern das beibringt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Taschengeld machen wir nicht, weil wir wollen, dass unsere Kinder, wir wollen das aus den verschiedenen Gründen nicht. Also vielleicht, weil wir eh alles kaufen, was sie irgendwie brauchen, und das, was sie nicht brauchen, da diskutieren wir halt und wägen ab, ob es notwendig ist oder nicht. Aber da sagt ihr schon, Taschengeld macht Sinn, einfach eine eigene Verantwortung zu entwickeln. Oder die Familienkasse.
Genau, also auf jeden Fall ist es sinnvoll, diese Geldgespräche zu üben. Ich finde auch, ein gewisses Geld, über das man nicht streiten muss, ist sehr, sehr wertvoll. Und das ist dann egal, ob ich als Kind mir dafür die gemischte Tüte kaufe oder das Eis oder eben die Pommes im Freibad. Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig. Wenn man Taschengeld gibt, dann sollte es bedingungslos sein. Das heißt, nicht daran knüpfen, dass ich mir eben nicht die Pommes kaufe, sondern irgendwas anderes mache, sondern Taschengeld ist Taschengeld. Mein Arbeitgeber darf mir ja auch nicht reinreden, was ich mit meinem Gehalt mache, ob ich eine große Wohnung habe oder davon in Urlaub fahre. Es ist ganz egal, das ist meine Entscheidung und so sollte es bei dem Taschengeld auch sein. Und das kann man bei der Familienkasse natürlich auch so handhaben, dass man sagt, es gibt da, also es wird nicht bewertet, wer was mit seinem Geld macht. Was aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir lernen, mit Geld umzugehen und über Geld zu reden. In unserem System, so wie unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft funktioniert, schafft Geld Möglichkeiten, Entscheidungsfreiheit. Und das ist ja das, was wir alle unseren Kindern mitgeben wollen. Dieses, du kannst aus deinem Leben alles machen, was du möchtest. Und dafür ist es einfach sehr, sehr hilfreich, Geld zu haben und gut mit diesem Geld umzugehen. Und ob wir viel Geld haben oder nicht, ist die eine Frage. Aber wie wir mit diesem Geld umgehen, das ist die viel wichtigere Frage. Und das ist das, was wir unseren Kindern mitgeben können. Und dafür ist es eben so wichtig, auch ganz selbstverständlich über Geld zu reden, damit die eben auch diese Angst vor dem Thema verlieren, die ganz viele von uns Erwachsenen mit uns rumtragen. Über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter, ich brauche doch nicht viel, um glücklich zu sein. Wie viele Menschen sagen das? Völliger Blödsinn, ja? Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, aber ich bin definitiv glücklicher, wenn ich viel habe. Und dann kann ich viel spenden und weitergeben und so weiter. Und das ist doch, also diese Angst, diese Berührungsängste einfach gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das ist so wertvoll. Das geht aber über ganz viele verschiedene Kanäle. Das kann übers Taschengeld gehen, über die Familienkasse. Gerade den älteren Kindern kann man dann ruhig auch so eine Art Budgetgeld geben, dass man nicht nur das Taschengeld gibt, was wirklich bedingungslos ist, sondern vielleicht auch eben ein gewisses Budget, mit dem sie wirklich dann die Busfahrkarte zur Schule oder auch die Schulhefte oder na, so generell die Schulmaterialien, vielleicht auch Kleidung bezahlen müssen. Und das ist natürlich dann irgendwie an Bedingungen geknüpft. Und wenn sie es nicht geschafft haben, für die Winterjacke zu sparen, dann haben sie ein Problem. Wir sollten sie dann trotzdem, ne? Also natürlich nicht jetzt aufs Ärgste kommen lassen, aber davon eben wirklich lernen. Was ich auch schon gesehen habe, was ich total cool fand und was zeigt, wie alltäglich Geld eben ist und was wir damit, wie alltäglich wir auch diese Geldgespräche führen können, ist zum Beispiel meine Co-Autorin, die geht jedes Mal, wenn sie eine Dividendenzahlung von ihren Investitionen bekommt, von ihrem ETF oder auch ein paar Einzelaktien, dann geht sie mit ihrem Sohn Eis essen und erzählt ihm dann, dass dieses Eis jetzt gerade eben von der Dividende bezahlt wird. Und damit erklärt sie ihm dann eben auch, wie ein ETF funktioniert, wie die Börse funktioniert. Alles, der Sohn ist 6, also die reden noch nicht über irgendwie das ausgeklügelte Finanzmathematik, aber die braucht man ja auch nicht, wenn wir ehrlich sind, ne, um in ETFs zu investieren. Und so selbstverständlich kann man aber eben einfach über Geld reden. Jemand anderes erzählte letztens, dass sie jedes Mal, wenn sie bei McDonald's essen gehen, haben auch 2 kleine Kinder, und jedes Mal, wenn sie bei McDonald's essen gehen, dann kaufen sie für denselben Wert, für den sie da gerade Big Mac-Menüs oder was auch immer gekauft haben, kaufen sie dann auch McDonald's-Aktien. Und dann erklären sie den Kindern eben auch, ne? Wir konsumieren hier und dadurch verdienen wir im Prinzip auch wieder daran, weil wir ja noch dazu die Aktie haben und so. Und dann kann man einfach das kombinieren und diese Geldgespräche als ganz selbstverständlichen Teil des Alltags sehen und nehmen.
Und so wird ja vielleicht auch schon ganz früh diese Berührungsängste mit Aktien, ETFs, was ja für viele Erwachsene echt noch eine Blackbox ist, ganz früh schon abgebaut und die Angst davor schon genommen, wenn das ja im so frühen Alter schon Teil der Gespräche ist. Ja.
Genau.
Ich glaube, dass wir an der Stelle merken, dass natürlich diese Gelddinge, mit die wir unseren Kindern beibringen wollen, mit einer sehr viel größeren Verantwortung, was die Pädagogik angeht, zu tun haben. Ne? Und ich denke mir dann so, also bedingungsloses Taschengeld, im ersten Moment nicke ich da auch. Und dann denke ich mir, naja, aber was wäre jetzt? Und ich habe Gott sei Dank 3 sehr vernünftige Jungs, ja, die noch keinen richtig großen Blödsinn angestellt haben. Aber was würde man jetzt als Eltern merken, wenn das Geld halt wirklich, und wahrscheinlich geht es dann, ne, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen, wenn sie halt älter werden und das dann wirklich in die falschen Kanäle fließt. Also ich rede jetzt von ernsteren Sachen, ne? Drogen und all den Geschichten. Und man kann sich auch andere moralische Geschichten noch vorstellen, ne? Also Gottes Willen, ich will jetzt nicht den Investment-Apostel hier spielen, ne? Aber es kann mir auch leicht Elternpaare vorstellen, sagen, nee, McDonald's-Aktien kommen ganz bestimmt nicht in die Tüte. Ja? Also welche Konsumgewohnheiten wir mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir unseren Kindern geben, auch transportieren. Also vielleicht bleiben wir mal bei dem einfachen Beispiel. Ja, sollte Taschengeld in wirklich allen Fällen bedingungslos sein? Oder was ist, wenn wir feststellen, dass unsere Kinder uns sich damit schaden?
Da würde ich fragen, ist das Taschengeld wirklich die einzige Möglichkeit, die sie haben, um sich selber zu schaden? Oder kämen sie im Zweifelsfall auch irgendwie anders dahin? Ne? Also sozusagen, ist das Taschengeld der Grund, weshalb sie irgendwie auf die schiefe Bahn geraten sind oder eben ne, das Ausleben, was auch immer wir da kritisieren? Oder gibt es da andere Gründe? Auch wieder der Vergleich zu einem Gehalt. Du kannst auch erstmal ein paar Mal Mist bauen bei der Arbeit oder dein Geld halt für den größten Blödsinn ausgeben, bevor der Arbeitgeber dir kündigt oder dich abmahnt oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist im ersten Schritt, ich finde schon tatsächlich, dass das Taschengeld bedingungslos gegeben werden sollte. Und was man machen kann, ist dann eben zum Beispiel so Sachen wie, du kannst dir nochmal etwas hinzuverdienen, von wegen ältere, also größere Kinder, größere Sorgen. Da geht es ja dann eben auch darum, dass die vielleicht nochmal einen Nebenjob haben oder so. Erstens, darauf hast du als Eltern ja sowieso keinen Einfluss mehr. Aber das ist dann vielleicht das, wo man sagen kann, okay, du hast einen kleinen Betrag, der ist bedingungslos. Und den größeren Betrag, da reden wir darüber, was irgendwie wie sinnvoll ist oder dergleichen. Was ich auf jeden Fall auch nicht empfehlen möchte, ist zum Beispiel schulische Noten mit Taschengeld oder mit Geld zu belohnen, weil das auch einfach völlige Fehlanreize setzt. Also auch da sollte es eigentlich die bedingungslose Liebe und Akzeptanz der Eltern sein für die Noten, egal welche Noten das Kind, also für das Kind, egal welche Noten es nach Hause bringt. Und wir wissen ja auch nicht, was dahinter steckt. Na, vielleicht wurde das Kind in der Schule gehänselt, vielleicht steckt irgendeine unerkannte Lernschwäche dahinter, vielleicht liegt es dem Kind einfach nur nicht. Ja, ich hatte auch nicht nur Einsernoten. Und ich weiß noch, dass meine Oma das gemacht hat. Die hat uns unterschiedlich viel Geld gegeben, eben je nachdem, welche Schulnote. Und ich fand das total doof, weil mein Zeugnis immer schlechter war als das von meinen Geschwistern. Es war immer noch gut, aber es war kein schönes Gefühl. Und das würde ich also auf jeden Fall, davon würde ich auf jeden Fall abraten, weil es auch noch dazu, also Noten sind ja immer ein halbes Jahr, also ne, die beziehen sich auf ein halbes Jahr. Das ist ja so ein langer Zeitraum, das können gerade die jüngeren Kinder überhaupt nicht überblicken. Warum kriege ich jetzt heute 5 Euro für irgendwas, was ich vielleicht vor 5 Monaten mal falsch gemacht habe oder richtig gemacht habe? Deswegen da würde ich auf jeden Fall sagen, definitiv bedingungslos. Und wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind macht wirklich großen Mist mit seinem Geld, dann würde ich eher mit ihm das Gespräch suchen. Denn erfahrungsgemäß, selbst wenn du das Taschengeld kürzt, wird das Kind andere Wege finden, diesen Mist zu bauen.
Wahrscheinlich gilt das auch für jüngere Kinder, ne? Also wenn ich jetzt mit meinem Sohn in den Edeka gehe, dann ist immer die erste Frage, darf ich zu den Heften? Und da gibt's natürlich zig Hefte, ja. Und er hat auch schon ganz viele Hefte zu Hause. Und trotzdem ist das irgendwie so ein Wahnsinnsreiz. Und genau, da versuchen wir natürlich auch zu reden und das abzuwägen, ob das jetzt tatsächlich eine kluge Idee ist, das nächste Heft noch zu kaufen. Ja, aber am Ende denke ich mir auch, es ist sein Taschengeld. Wenn er das jetzt ausgeben möchte, dann muss er 5 Wochen sparen für so ein Heft, dann ist es seine Entscheidung, ja.
Und möglicherweise merkt er dann, wenn er zu Hause ist, auch Mensch, das Heft ist ja eigentlich, ne, habe ich innerhalb von 3 Minuten durchgeblättert und ärgert sich dann danach. Also vielleicht ist er ja auch glücklich und ist jetzt glücklich, ist dann auch okay, dass er 5 Wochen lang eben, also dass er das Geld dafür verwendet hat. Und vielleicht ärgert er sich und dann hat er was draus gelernt. Muss man ja auch sagen, wir haben doch alle auch schon mal ein falsches T-Shirt gekauft oder irgendwas anderes.
Naja, ich hab mir damals Computerbauteile gekauft für, weiß ich noch, da habe ich jahrelang drauf gespart, 240 Mark habe ich für so ein Atari-Ding gekauft, was ich dann hinterher eigentlich überhaupt nicht verwendet habe. Ja? Und ich glaube, Claudia, was du sagst, dass es auch darum geht, dann damit zu arbeiten, ne? Mit den finanziellen Fehlern, aus den finanziellen Fehlern zu lernen, weil das müssen wir alle auch im Erwachsenenleben, leider, ja, immer wieder.
Ja,
und
immer wieder.
Ist es nur gut, wenn das früh anfängt.
Genau. Und es ist ja dann auch egal, ob wir das Geld für irgendeinen Quatsch ausgegeben haben, halt ne, im Supermarkt oder so, oder ob wir die falsche Aktie gekauft haben. Ein paar Fehlentscheidungen machen wir immer.
Ja, ich würde mal zum nächsten Thema gehen. Ich glaube, zum Taschengeld haben wir, glaube ich, das Allerwichtigste auf jeden Fall gesagt. Und was uns auch noch erreicht hat an Fragen, ist so diese Unterscheidung zwischen Bargeld und Kartenzahlung. Das finde ich auch super interessant. Wenn man wahnsinnig viel mit Karte zahlt, also auch im Supermarkt, ich habe fast nie Bargeld dabei, zumindest nicht ausreichend, alles mit Karte. Wie schaffe ich es, das dem Kind trotzdem, also beim Einkaufen zum Beispiel, den Wert des Einkaufs näher zu bringen? Ja? Also wenn ich das mit Karte zahle, ist das natürlich einfach weg und es ist nicht anfassbar. Also gibt es da einen Tipp?
Ja. Also zum einen ist es ja ganz spannend, weil wir das auch bei uns Erwachsenen sehen. Wenn man mit der Karte bezahlt, bezahlt man im Schnitt mehr. Also nicht, man gibt mehr aus, weil es eben einfach sich nicht so real anfühlt. Das heißt, da können wir Erwachsenen uns ruhig auch ein bisschen ertappt fühlen. Wir fallen auf genau dieselben Sachen rein wie die Kinder. Es ist eine Plastikkarte. Das heißt, vielleicht ist es manchmal ganz wertvoll, um den Wert zu begreifen, sowohl für unser Kind als auch für uns, mal wieder ein bisschen mehr mit Bargeld zu bezahlen. Gerade wenn du sagst, es ist mir ein Anliegen, dass das Kind das versteht. Aber man kann das ja auch spielerisch erreichen. Also gerade wenn so im Supermarkt oder so, je nachdem, wie viel das ist, man kommt gerade von der Arbeit oder holt das Kind von der Kita ab, rauscht noch schnell in den Supermarkt, dann hat man nicht vorher noch mal dran gedacht, Bargeld abzuheben. Und dann kann man zum Beispiel dem Kind auch sagen, es soll mal schätzen, was der Einkauf kostet. Und die Aufgabe gibst du ihm schon, wenn ihr in den Supermarkt reingeht. Und dann kann es so ein bisschen mitzählen und überlegen, ne, was kaufen wir hier gerade, irgendwie die Kartoffeln und der Spargel und sonstiges. Und am Ende dann schätzen. Und dann könnt ihr auch vielleicht euch zu Hause hinsetzen und einmal aus dem Discounter und einmal aus dem normalen Supermarkt und dann aus dem Biomarkt das alles nebeneinander legen und dann wirklich vergleichen. Und das eben schon, ne, während ihr im Supermarkt seid, damit eben genau der Wert der Dinge auch sich so ein bisschen einprägt einfach und das Kind lernt, da mitzudenken. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach auch je nach Alter des Kindes mit Spielgeld zu Hause arbeiten. dass man einfach sieht, okay, so sieht Geld aus oder fühlt sich an und das dann natürlich halt auch vergleichen, also einfach zu Hause mit dem richtigen Geld so ein bisschen arbeiten, beziehungsweise eben spielen, das Vergleichen, wie sieht so ein Monopoly-Tausender aus und wie sieht ein echter Zehner aus oder Hunderter oder so, dass man da wirklich die eben, also so einfach die das Gefühl für kriegt. Und gerade bei kleineren Kindern wird schon empfohlen, das Taschengeld bar auszuzahlen, weil das einfach ein anderer Wert ist, der dahinter steckt. Dann kann man es sehen, dann sieht man auch, wie viel da noch drauf ist. Also wie viel, ne, noch in der Spardose drin ist oder in welcher Büchse ich auch immer mein Taschengeld so habe. Aber das heißt, das ist schon wertvoll für den Lerneffekt, wie gesagt, gerade bei kleinen Kindern. Und dann kann man natürlich bei den größeren Kindern, wenn die dann auch ein eigenes Konto haben oder es gibt ja auch so gute Taschengeld-Apps und dergleichen, da dann hingehen, sukzessive auch die Karten einzuführen. Aber das ist eben auch so ein bisschen altersabhängig.
Ich glaube, das ist wirklich auch eine große, ja, auch wieder pädagogische Herausforderung, weil ja, natürlich sind wir in Deutschland sehr bargeldaffin noch und das ist auch sehr beständig, wie sich auch über die Pandemie gezeigt hat. Und trotzdem glaube ich, dass über die Jahre und Jahrzehnte der Weg in die Richtung, wie wir es in Skandinavien und so weiter sehen, glaube ich, ziemlich vorgezeichnet ist. Also ich sage jetzt nicht, dass das Bargeld von heute Morgen, das ist immer so die Angst, glaube ich, auch irgendwie abgeschafft wird sozusagen. Ja, aber es gerät, glaube ich, schon immer mehr aus der Mode und wie wir unsere Kinder halt darauf vorbereiten. Vielleicht an der Stelle würde mich interessieren, was würdest du denn sagen? Wann ist denn eigentlich ein eigenes Konto und damit auch bargeldlose Zahlung, sprich eigene Karte, wann würdest du das empfehlen oder wie siehst du das?
Also so ein richtiges eigenes Konto ab ungefähr 12 bis 14 Jahre, sagt man so. Und es gibt aber eben auch so ein paar so quasi Prepaid-Karten oder dergleichen, die dann eben einfach mit einer App verknüpft sind und mit dem Konto der Eltern eigentlich, aber dann halt mit einem separaten Teil des Kontos. Und das kann man ruhig auch schon so ab 10 ungefähr verwenden. Da gibt's auch ganz spannende Möglichkeiten oder ganz spannende Anbieter, wo du dann eben wirklich auch budgetieren kannst und sagen kannst, okay, wie viel sparst du, wie viel gibst du aus für ne, die gemischte Tüte oder das kleine Heftchen am Supermarkt, wie viel sparst du für die Computerteile oder irgendwas anderes, was so ein bisschen größer ist, wie viel investierst du vielleicht auch, dass du mit dem Kind direkt schon drüber redest. Man kann ja Taschengeld nicht nur sparen und ausgeben, sondern auch investieren. Da kann man dann auch, gibt's auch ganz gute Tricks und Kniffe, zum Beispiel zu sagen, dass jedes Geld, das in den Investitionstopf fließt, nach einer gewissen Zeit von den Eltern verdoppelt wird oder aufgerundet wird oder irgendwie sowas in die Richtung, dass das Kind auch versteht, dass Investieren sich vermehrt über die Zeit. Und man kann auch noch einen Spendentopf einrichten, damit auch darüber einfach nachgedacht wird. Wie das Kind es aufteilen möchte, ist ganz egal, aber das sind so ganz spannende Möglichkeiten, die man sowohl mit dem baren Taschengeld natürlich üben kann, als auch mit dem digitalen Taschengeld. Und wie gesagt, so Apps gibt's schon ab ungefähr 10 und dann aber so ab 12, 14 wirklich auch das eigene Konto und eigene Karte, da fängt's dann so langsam an.
Und wahrscheinlich dann auch erst mit diesem Investieren. Also ich habe jetzt verstanden, vorher kann man schon auch drüber reden und das näher bringen, aber wahrscheinlich, dass das Kind jetzt selber sein eigenes Taschengeld investiert, das dann erst auch, wenn die Karte da ist und das Konto.
Genau, also da muss man eh unterscheiden, was genau macht das Kind selber und was machen die Eltern im Namen des Kindes. Und was man schon früh anfangen kann, ist über das Thema, also so, tatsächlich so, meine Patenkinder sind 7 und denen habe ich natürlich so ein 4-Töpfe-Sparschwein geschenkt und habe gesagt, dass mit dem Investieren eben da, also natürlich investieren die nicht selber. Und ehrlich gesagt, ich würde auch behaupten, die haben noch nicht verstanden, wie die Börse funktioniert und was das ist und so weiter. Ist in Ordnung mit 7. Aber ich habe eben gesagt, dass ich alles, was sie in den Topf reinstecken, verdoppel. Müssen wir mal gucken, wie lange ich das durchhalten kann, weil, also, ne? Spannend. Aber das mache ich halt einfach. Und dadurch kriegen die aber überhaupt ein Verständnis dafür, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sparen und Investieren. Na, das ist ja auch eine ganz, ganz fundamental wichtige Unterscheidung. Und dann kann man mit ihnen darüber reden, eben zum Beispiel, dass der Eisbecher jetzt halt von dem ETF bezahlt wurde und dass das eben aus so einem Investitionstopf kommen kann. Und dass natürlich irgendwie für die schon investiert wird, das wissen, da haben die keine Ahnung von. Aber dass es so dieses Konzept des Investierens gibt, das haben sie verstanden. Und Und dann kann man eben irgendwann aber darüber auch mit ihnen reden und sagen, hey, guck mal, wir investieren, also keine Ahnung, was ist dein Thema? Ja, Saidi würde dann vielleicht zu Saidi Junior sagen, du stehst auf Computerteile. Wie wär's, wenn wir eine Microsoft-Aktie kaufen? Ist jetzt wahnsinnig kreativ, ja? Aber irgendwie sowas in die Richtung. Und dann halt das nächste Mal, wenn du bei MS Teams bist oder ne, dein Outlook öffnest als Saidi Junior, okay, das ist jetzt nicht sehr realistisch, aber ne, dann freust du dich, weil du denkst, ah ja, stimmt, von dem Computerhersteller oder Softwarehersteller habe ich eine Aktie. Cool, das finde ich irgendwie spannend. Und dann kannst du so mit deinem Kind ins Gespräch kommen, eben auch über das Investieren und ihm darüber halt wirklich was beibringen. Dass sie selber an der Börse investieren dürfen, ist ja eh erst ab 18. Da, ne, muss man einfach noch warten. Aber darüber reden und dazu lernen, das können sie ja schon viel früher.
Also ich bin da mit meinen Söhnen auch immer wieder so am Machen, Diskutieren. Und natürlich reden wir darüber auch, wo stehen jetzt gerade die Börse und diese ganze Geschichte. Ich finde das total spannend, dass du sagst, hey, ich verdoppel das, ja, damit sie so diesen Zinseffekt lernen. Wobei das natürlich dann schon ein gewaltiger Zinseffekt
ist.
Alles gut, ja. Das wird dann schon ganz gut. Und ich denke mir mal lustigerweise, dass ich gerne hätte, dass wir tatsächlich mal eine ordentliche Verlustphase haben, ne? Damit die eben lernen, dass das nicht eine Einbahnstraße ist, die da umgeht, ja. Das stelle ich ja schon bei unserer erwachsenen Community fest, dass es denen in den letzten Jahren quasi zu gut gegangen ist, ja. Und ich würde gerne auch meine Kinder darauf vorbereiten, dass das auch mal ordentlich nach unten gehen kann und dass man halt dann nicht die Panik kriegen sollte. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Learning, weil die haben schon so ein bisschen so ein Gefühl, ah ja, da ist so Geld, was Papa für oder Mama und Papa für mich machen, ja, und so weiter, und das wird mal meins, ja. Und wenn man ihnen dann sagt, boah, das geht jetzt mal ordentlich nach unten gegangen, das würde die schon treffen.
Total. Also, und ich stimme dir zu, uns Erwachsene ja auch. Und das ist sowas, was wirklich nicht einfach ist zu verdeutlichen, auch eben zu sagen, bitte mach den langfristigen Zeithorizont. Ja, wir reden nicht davon, dass du jetzt dein Geld für nächsten Sommerurlaub an der Börse investierst, weil wir haben keine Ahnung, was passiert. Und dann gucken die sich halt die letzten Jahre an und sagen, ja, aber ist doch alles ganz wunderbar gelaufen. Ja, aber guck dir die anderen Zeiträume auch mal an. Es kann halt jederzeit kommen. Klar, und das sind genau die Gespräche, die wir Erwachsenen ja ehrlich gesagt auch noch mal mehr üben dürfen. Denn die meisten Eltern sind ja auch nicht so geübt darin, überhaupt über Geld zu reden und dann auch noch mit den Kindern. Und was ich auch immer wieder sehe, ist ganz spannend, sowohl in einer Beziehung als auch Eltern zu Kindern ist das Thema manchmal nicht möglich zu besprechen. Es gibt ja so Themen, man kann überhaupt nicht genau sagen, warum, aber man kann sie nicht mit den eigenen Eltern besprechen. Oder man kann sie nicht mit dem Partner oder der Partnerin besprechen. Keine Ahnung warum, aber da gehen irgendwie die Wände hoch, so. Und das muss man auch akzeptieren. Also das ist was ich immer mal wieder sehe bei Finanzen in der Beziehung, dass eben Männer auf mich zukommen, die sagen, hey, ich würde total gerne mit meiner Freundin, also ich möchte, dass meine Freundin mehr sich um ihre Finanzen kümmert, aber sie will nicht und sie hört nicht auf mich und so weiter. Und ich rede auf sie ein und sie macht einfach nicht. Und dann sage ich immer, also möglicherweise hat sie wirklich kein Interesse, aber möglicherweise hat sie auch einfach nur nicht das Interesse oder eben so die Fähigkeiten, mit dir darüber zu reden. Vielleicht bist du die falsche Person, weil du zu nah bist, weil sie vor dir irgendwie das nicht eingestehen will, wie wenig Ahnung sie hat oder ne, wie unwohl sie sich dabei fühlt. Vielleicht ist so die Gemeinschaft von Gleichgesinnten da wertvoller. Und ich glaube, je früher wir anfangen, mit unseren Kindern darüber zu reden, umso selbstverständlicher ist es und umso leichter gehen die Gespräche. Aber wenn ich jetzt versuche, mit meinem 15-jährigen Kind das erste Mal über so Geld zu reden, dann will ich einfach nur dafür plädieren, ein bisschen Geduld zu haben, sowohl mit den Kindern als auch mit uns selber, weil das schwierige Themen sind. Seien wir ehrlich, in unserer Gesellschaft, ich meine, ich glaube hier in der Runde, wir finden es alle spannend, aber im Schnitt haben die Menschen keine Lust, sich über Finanzen zu unterhalten. Und dann kommt jetzt auch noch Mama oder Papa und will mit mir dieses Thema besprechen. Da wird halt auch vielleicht erstmal blockiert. Und da dann einfach zu sagen, okay, ich strecke immer mal wieder so meine Hand aus, ich eröffne das Gespräch und wenn es nicht läuft, dann muss ich das auch irgendwie akzeptieren. Dann muss ich versuchen, eben eine andere Person zu finden, irgendwie einen anderen Zugang, damit mein Kind das lernt, auch wenn es das nicht von mir lernen kann.
Ja, finde ich total spannend. Ich würde noch mal ganz konkret werden, weil das wahrscheinlich auch gar nicht so selten ist. Also was bei uns jetzt, seitdem unser Sohn auch Taschengeld hat, ist er irgendwie so ein bisschen sensibler geworden, was auch Geld angeht und möchte natürlich auch Geld haben, um sich auch mal größere Wünsche zu erfüllen. Also weil von einem Euro in der Woche kommt man natürlich nicht weit. Und wir haben jetzt auch schon mal das Thema gehabt, also bevor er überhaupt Taschengeld hatte, hatte er natürlich auch jetzt weniger Bezug zum Geld. Und dann haben wir zum Beispiel Geldgeschenke auch einfach für ihn in seinen ETF-Sparplan gelegt. So, das ist jetzt so ein bisschen schwieriger geworden, wenn Oma und Opa kommen und sagen, ich will eigentlich 50 Euro schenken. Und wir denken so, 50 Euro alles auf einmal, ist halt schon ein bisschen viel. Würden wir jetzt am liebsten in ETF stecken, und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen gemein, ihm das vorzuenthalten, wenn es ja eigentlich, also wenn er natürlich wahnsinnig viel davon kaufen könnte in seinen Augen. Was würdest du dazu sagen?
Da würde ich sagen, das ist eine Sache eigentlich zwischen Oma und Opa und den Kindern. Das heißt, ich würde zuerst mit den Großeltern reden und sagen, hey, das sind unsere Gedanken, ne? Ist total nett, dass ihr ihm überhaupt was schenkt. 50 Euro für einen Fünfjährigen ist vielleicht eigentlich ein bisschen zu viel, der ist davon überfordert. Wie wäre es, wenn ihr ihm stattdessen 20 Euro bar schenkt und die anderen 30 Euro stecken wir in den ETF-Sparplan? Natürlich ist so ein ETF sehr sinnvoll für Kinder, ne? Das ist ja auch eine ganz häufige Frage. Unbedingt machen, klar. Und das heißt, da eben drüber zu reden, was wird jetzt, also was wollen die Großeltern denn? Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch mit dem Kind reden. Und wenn man diese vier Töpfe schon etabliert hat, dann auch zu überlegen, wie viel kostet denn das neue Heft am Supermarkt? Und wie viel steckst du aber vielleicht auch in den Investierentopf, so dass wir Eltern es sozusagen nicht nur theoretisch verdoppeln oder eben irgendwie ergänzen, sondern tatsächlich nehmen und investieren. Und dann können wir zusammen reinschauen, was daraus geworden ist.
Vielen Dank. Genau, ich würde jetzt auch auf diesen ETF-Sparplan nochmal eingehen, weil das natürlich auch super spannend ist. Und da hattest du ja eben schon angesprochen, das Thema, wie wir es thematisieren können. Ich glaube, das ist ziemlich klar geworden. Und wann macht es denn Sinn, dem Kind dann auch davon zu erzählen, dass es sowas gibt? Also das kann ja auch krasse Begehrlichkeiten wecken, wenn das auf einmal weiß, oh, Mama und Papa sparen da im Monat 50 Euro vielleicht da rein. Und genau, dann klar kann man sagen, du, das ist eigentlich für deinen Führerschein oder für dein Studium oder für was auch immer. Aber ja, was würdest du da sagen? Wann macht das Sinn, das zu erzählen? Und wie kann man das auch so überreichen, dass es dann so ein, ja, also nicht einfach nur, hier ist es, sondern dass es auch so einen gewissen Wert hat und die notwendige Wertschätzung dann halt auch bekommt?
Und das ist ja gar nicht so einfach, weil so ein Depotzugang ist halt irgendwie relativ unspektakulär, ne? Also die Zahl dann zu sehen, je nachdem wie viel das ist, ist natürlich total cool, aber es ist ja nicht so, so ein großer Scheck wäre eigentlich auch mal ganz cool. Ich denke, man sollte nicht zu spät darüber reden, dass es das gibt, denn dann haben die Kinder auch noch Zeit, oder die dann ja schon jungen Menschen, Zeit, sich darauf vorzubereiten und zu verstehen, okay, wie viel ist das eigentlich? Und wenn da irgendwie eine, keine Ahnung, fünfstellige Summe steht, dann ist es ja unglaublich viel Geld auf der einen Seite. Und gleichzeitig, wenn man sich ausrechnet, was so eine Ausbildung, Studium, irgendwie sowas pro Monat kostet, ist auch klar, dass das Geld endlich ist. Je nachdem, wie viel man da hat. Und das heißt, dem Kind dann eben durchaus, wie gesagt, frühzeitig, also ich würde sagen mit 12, 14, auf jeden Fall davon erzählen, dass es dieses Geld gibt, aber auch erzählen, was die Zielsetzung ist. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Sei es, du bekommst das Geld eben für deinen Führerschein oder du bekommst das Geld für die Ausbildung oder du bekommst das Geld einfach so zum 18. Geburtstag oder zum 25. oder so. Das ist ja, also das muss man auch klarstellen. Was ist, also gibt es eine Erwartungshaltung daran? Und dann eben für sich selber aber auch überlegen, gebe ich das Geld wirklich als Geldgeschenk oder gebe ich es also in Naturalien, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von, ich habe gehört von dem Fall einer jungen Frau, die erzählte, sie hat zum 18. Geburtstag von ihrem Patenonkel das Geld für den Führerschein bekommen. Und sie hat ihren Führerschein mit Ende 20 gemacht, als sie irgendwie dann so im Job war und ihn dann gemacht hat, weil sie das Geld während des Studiums in Cappuccino verkonsumiert hat. Und sie hat sich selber total über sich geärgert. Sie fand es mega blöd von sich im Nachhinein. Aber mit 18 war sie einfach noch nicht so clever, noch nicht so finanzschlau, waren ihre eigenen Worte. Und es mag aber ja auch sein, dass ein anderes Kind in der Situation sagen würde, super, ich habe überhaupt keinen Bock auf einen Führerschein. Wofür brauche ich heutzutage noch einen Führerschein? Dieses Geld verschönert mir die Ausbildung oder das Studium. Und da muss man sich eben auch überlegen, was ist die Zielsetzung und wie sehr Also ist man bereit, einfach zu sagen, hier ist dein Geld, Kind, du bist jetzt volljährig, hier ist das Geld und es ist deine eigene Entscheidung. Oder eben zu sagen, du bist zwar volljährig, aber ehrlich gesagt bist du noch nicht so finanzschlau. Das heißt, vielleicht geben wir dir nicht die ganze Summe auf einen Schlag, sondern wir geben dir monatlich den Unterhalt fürs Studium, statt eben ne, die ganze Summe vorab zu geben.
Ich würde halt irgendwie sagen, dass, ich meine, mit 18, so sehe ich das zumindest bei meinen Söhnen, und das würde ich auch für viele junge Erwachsene, darf man ja dann, glaube ich, so sagen, auch so sehen, würde ich schon als Zielsetzung mir als Eltern setzen, dass die das bis dahin verstanden haben. Und das, ich sehe das auch so wie du, das ist ja nicht 0 oder 1. Ne? Also wollen wir hoffen, ist natürlich nicht, ist natürlich unterschiedlich, aber dass zumindest auf so einem Depot dann schon, wie du ja sagst, eine vernünftige Summe liegt. Und ich würde auch sagen, die dürfen sich ja durchaus mit 18 oder sagen wir in den ersten Jahren davon was gönnen, aber mach's halt nicht komplett platt. Ja, also schmeiß nicht das ganze Geld für, also ich habe mal einen Kumpel, der hat sich dann einen alten BMW mal von dem Geld von seinen Eltern dafür geholt. Das war sicherlich kein Depot damals, sondern das hat er irgendwo auf dem Konto bekommen. Ja. War wahrscheinlich nicht die beste Idee. Und also ich weiß, meinen Söhnen rede ich da relativ offen drüber und die, natürlich, das war von Anfang an klar, dass ich denen das eröffnet habe. Ja. Das sind die Depots und das, die bekommt ihr mit 18. Das passiert da auch praktisch automatisch mehr oder weniger und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Aber dass der Gedanke, das ist was Geld, das für mich arbeitet, ja, da kann ich mir auch mal was runterholen, aber das ist auch für meine Zukunft da. Da wäre wirklich, also ich mir als Vater absolut die Zielsetzung gesagt, dass die mit 18 in der Lage sind, auch all die ganze Klaviatur, sage ich jetzt mal, des Investitionsgedankens bis hin zur Altersvorsorge übrigens, verstanden zu haben, auch zu verstehen, ja, wenn ich das nicht platt mache, dann habe ich aber später auch laufend jeden Monat mehr Geld, weil ich nicht so viel meine Altersvorsorge zurücklegen muss, weil ich halt schon einfach einen Startvorsprung habe, den andere nicht haben.
Ja, genau. Und dafür ist aber genau dieses mit Ihnen drüber reden und schon mal helfen, sowohl bevor Sie eben 18 werden und das Geld bekommen, als auch dann, wenn Sie dabei, also wenn Sie so alt sind, sich dann vielleicht nochmal zusammenzusetzen und einfach durchzurechnen. Wenn du so und so viel pro Monat davon rausnimmst, wie lange reicht dann dein Geld? Wenn du so und so viel noch drin lässt am Ende und das 50 Jahre später für die Altersvorsorge möchtest, wie viel gibt dir das dann pro Monat mehr oder so? Ne? Also wie viel kannst du dir dann sozusagen sparen zu sparen? Das heißt, da wirklich so die verschiedenen Zielsetzungen auch wirklich durchdenken und durchsprechen. Was man auch machen kann, wenn man das Gefühl hat, also und das ist genauso wie du sagst, Saidi, wenn das Depot auf den Namen der Kinder läuft, dann sind die mit 18 da die Besitzer und da kann man gar nichts dran machen. Und man kann aber natürlich mit den Kindern auch Vereinbarungen treffen und sagen, hey, das ist dein Geld und du darfst damit machen, was du möchtest. Ich bitte dich aber, bevor du irgendwie eine bestimmte Summe X überschreitest, also die da rausnimmst, dann rede einmal mit uns. Und wir dürfen dir nichts verbieten. Es bleibt letztendlich deine Entscheidung, aber du sprichst sie einmal mit uns durch und wir geben Pro- und Kontra-Argumente. Und dann muss man sich als Eltern durchaus auch zurücknehmen, denn es ist das Geld der Kinder. Das ist dann außerhalb unserer Verantwortung und das ist verdammt hart. Aber dann hat man zumindest noch mal ein Gespräch, um ein bisschen Vernunft reinzureden und zu hinterfragen, braucht's den alten BMW wirklich? Oder tut's auch ein Interrail-Ticket oder irgendwie sowas?
Und vermutlich ist das ja auch für Kinder, also auch in der Vorstellung, die geben jetzt den kompletten ETF-Sparplan einfach aus für Sachen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, ist das ja aber auch besser, die machen dieses Learning mit 18, als dass sie dieses Learning mit 25 immer noch nicht gemacht haben. Ja, also das kann natürlich, also gerade wenn das halt wahnsinnig wehtut, auch denen selbst, kann ich mir vorstellen, dass es auch eine sehr heilsame Erfahrung ist, ja, die natürlich wahnsinnig viel Geld kostet, aber ja, die sie sonst vielleicht halt viel später machen würden. Und ja, hoffentlich lernen sie dann aus dieser Erfahrung genau das, was sie es halt zukünftig nicht mehr so machen.
Ja, vielleicht. Ich persönlich bin ja der Meinung, man muss nicht alle Fehler selber machen. Man kann auch aus den Fehlern von anderen lernen. Das heißt, vielleicht müssen die auch einfach nicht alles Geld ausgeben, um davon zu lernen, dass sie das nicht hätten tun sollen. Aber natürlich hast du recht. Je früher wir die Fehler machen, wenn wir daraus lernen, umso länger können wir dann aus der gelernten Perspektive eben agieren. Aber vielleicht halt nicht das fünfstellige Depot, sondern nur 500 Euro und der Rest wird vernünftig ausgegeben. Das wäre doch auch ganz nett. Ein guter Kompromiss.
Absolut, ja. Gar nicht mein Wunsch, dass das so passiert, aber ich glaube, man kann es natürlich auch nicht verhindern, wenn halt das auf den Namen der Kinder läuft, ja. Und auch wenn man da sein Bestes gibt, aber wenn man da in die falschen Freundeskreise gerät, weiß ich nicht, wie schnell das dann gehen kann, dass das Geld doch die Wiege macht. Auch wenn die Erziehung da vorher super war.
Und auch das ist aber ja etwas, also etwas, was wir in dem Buch thematisieren. Das eine ist natürlich, wenn es so die richtig falschen Kreise sind, ne? Da wird es dann schon, also ich sage jetzt mal, auch wenn es in die kriminelle Richtung geht oder so, das ist nochmal eine andere Dimension. Aber was wir ja auch viel sehen, ist so dieses Thema mithalten wollen. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich und auch total traurig, weil es ja einen Klassismus in unserer Gesellschaft gibt, der ist wirklich zum Haare raufen. Und jemand ist kein besserer Mensch, nur weil er ein fünfstelliges Depot hat. Und die anderen sind keine schlechteren Menschen, weil sie das vielleicht nicht haben. Das heißt, das finde ich einen sehr wertvollen Wert, den Kindern mitzugeben. Egal, wie viel Geld du hast oder nicht, deine Würde und dein Respekt kann dir niemand nehmen, aber du solltest eben auch das niemand anderem absprechen. Also Geld schafft Möglichkeiten, aber Geld sagt nichts über den Charakter eines Menschen aus, weder wenn er viel hat, noch wenn er wenig davon hat.
Ja, finde ich ein wunderbares Schlusswort.
Wurde sehr moralisch am Schluss.
Alles gut. Ich würde dich noch, also meine letzte Frage wäre jetzt tatsächlich deine wichtigsten Tipps aus dem Buch. Also wenn wir irgendwas mitnehmen, welche drei Sachen sollten wir unbedingt mitnehmen, damit unsere Kinder den guten Umgang mit Geld lernen?
Also das Buch richtet sich ja eben genau an die Eltern. Ja, das ist also erklärt oder gibt Eltern gute Handlungsempfehlungen mit. Und das Allerwichtigste finde ich tatsächlich, es beginnt mit dir. Das heißt, du als Elternteil bist die Vorbildrolle, du bist die Schlüsselperson im Leben deines Kindes und eben auch im finanziellen Leben deines Kindes. Und das ist egal, ob du viel hast oder nicht, also viel Geld hast oder nicht. Viel Geld hilft in unserer Gesellschaft, ist aber nicht notwendig. Aber das heißt, kümmere dich um dich selbst, um deine eigene Altersvorsorge, um deine eigenen Finanzen und sei dir der Vorbildrolle bewusst, die du hast in deinem Umgang mit Geld. Das ist das erste, allerwichtigste. Das zweite ist dann eben deinem Kind so die verschiedenen Funktionen von Geld mitzugeben. Eben du kannst es direkt ausgeben, du kannst es für mittelgroße Projekte sparen, du kannst es investieren und du kannst es spenden, dass man einfach immer wieder so diese Planung auch macht und so und das Ganze so ein bisschen spielerisch, aber auch kreativ irgendwie. Was kann ich denn alles mit meinem Geld machen? Denn es ist ja ein unglaublicher gibt uns Gestaltungsmöglichkeiten eben für unser Leben, für andere Leben und so weiter. Und der dritte Punkt ist, sparen ist gut, investieren ist besser. Und das heißt, mach das sowohl für dich als auch für dein Kind und bring das dann auch deinem Kind bei, dass es eben von klein auf, ich meine, stell dir vor, dieses Kind fängt vielleicht sogar schon mit 18 an oder macht dann eben seine Ausbildung, sein Studium und hat dann mit Anfang, Mitte 20 seinen ersten Job und fängt dann sofort an, mit dem ersten Gehalt wirklich signifikant zu investieren und nicht erst mit Mitte 30 oder Mitte 40, dann hat das Kind ja noch 40 Jahre Zeithorizont. Da werden alle anderen blass vor Neid, weil der Zinseszins so schön wirkt. Und das ist eben das Dritte, die Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit und auch die Freude am Investieren mitzugeben.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, besser kann man dieses Thema nicht abschließen. Vielen, vielen Dank für deine Inspiration und dein Wissen, dass du das heute mit uns geteilt hast. Und an der Stelle schon mal Dankeschön.
Ja, auch meinen herzlichen Dank an dich, Claudia. Ich glaube, es war sehr wichtig, dass wir dieses Thema hier auch mal auf unseren Kanälen und unseren Podcasts aufgegriffen haben. Und ich glaube, da kann man noch viel dazu sagen, weil es natürlich in sehr viele Richtungen unserer elterlichen Verantwortung, wie du es gerade gesagt hast, und der Pädagogik reingeht und dass man da halt schon Weichen stellt, ne, für so ein junges Leben dann auf viele Jahrzehnte hinaus. Vielen Dank, Claudia.
Sehr gerne. Danke an euch.
Wenn euch unsere Podcasts auf Geldreise und Geld ganz einfach gefallen, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Und für alle, die uns nicht nur hören und sehen, sondern auch sprechen möchten, gibt es seit einiger Zeit unsere Experten- und Expertinnen-Gespräche, die wir als Dankeschön jetzt regelmäßig für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer anbieten. Du kannst uns unterstützen ab 5 Euro im Monat und du kannst das auch jederzeit wieder kündigen. Welche Themen wir da platzieren, erfahrt ihr in unserem Newsletter oder in unserer App. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.